NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Juni 1867. Die Hinrichtung des mexikanischen Kaisers Maximilian I.
Wie viele Kanonenschüsse wird es wohl brauchen, um in Mexiko einen Kaiser einzusetzen und wie viele, um ihn dort zu halten?
Wer immer den Thron in Mexiko anstrebt, wenn er ihn wirklich erlangt, muss außerordentlich froh sein, wenn er mit dem Leben davonkommt.
Mexiko ist ein Hornissennest.
Sie werden euch ermorden.
Wien im Jänner 1868. Der tote Kaiser kehrt heim. Er wird in der Hofburg aufgebahrt und dann mit allen Ehren bei seinen Ahnen bestattet.
Wir sind hier in der Kapuzinergruft und in dieser Gruft ruht auch Kaiser Maximilian von Mexiko. Wir stehen jetzt direkt vor dem Sarg des verstorbenen Kaisers. Der Sockel ist gegenüber den anderen Särgen erhöht, um hervorzuheben, dass es sich hier nicht einfach um ein Mitglied des Kaiserhauses handelt, sondern eben um einen Kaiser.
Kapuzinermönch Albert betreut die Kaisergruft in Wien, die Begräbnisstätte der Habsburger und Habsburg-Lothringer.
Vor allem die Mexikaner besuchen hier auch die Kaisergruft bei den Kapuzinern und bringen dann auch Blumen. Sie verehren ihn doch. In jedem Land gibt es Leute, die einfach der Monarchie anhängen.
Ich vergebe allen und bitte, dass auch mir alle vergeben und wünsche, dass mein Blut, das nun vergossen wird, dem Lande zum Wohle gereichen möge. Viva Mexiko! Viva la Independencia!
Er war einer, der in einer sehr schlimmen Rolle war, der jüngere Bruder eines herrschenden Habsburgers zu sein. Er hat natürlich nicht gewusst, dass Franz Josef 68 Jahre lang regieren wird. Aber trotzdem, es war also irgendwie klar, dass er keine Chancen hat, auf den Thron zu kommen.
Sagt der Wiener Historiker Karl Wotzelker. Er ist Habsburger-Experte.
Und das Leben von Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünftgeborenen des Hauses Habsburg war natürlich auch ein relativ langweiliges Leben, nicht?
Mir wäre eine solche Existenz der Tod bei lebendigem Leibe.
Er hat eine normale Ausbildung gehabt, die sozusagen ganz ähnlich war der des späteren Kaisers Franz Josef. Allerdings war er Ferdinand Max, wie er damals noch genannt wurde, also Ferdinand ist ja sein erster Vorname, war Ferdinand Max keiner, den die Schule sehr interessiert hat. Er war also einer, der lustig war, die Leute haben ihn gemocht, weil er ein witziger junger Bursche war.
Ungleiche Brüder, die da in Schloss Schönbrunn aufwachsen. Franz Josef, der spätere Kaiser in Wien, pflichtbewusst, konservativ, militärisch. Maximilian, charmant, liberal, ein Romantiker mit großer Liebe zu Kunst und Kultur.
Maximilian war der viel beliebtere und es gab auch immer wieder Gelegenheiten, wo man gemeint hat, naja, das wäre eigentlich ganz gut, zum Beispiel beim Libeny-Attentat 1853, als ein ungarischer Schneider versucht hat, Franz Josef umzubringen. Da haben also viele gesagt, na, wäre gut, wenn sie ihn umgebracht hätten, dann hätten wir den Ferdinand jetzt als Kaiser. Er hat sich immer sehr für Marine und für Schiffe interessiert. Also Franz Josef hat eine sehr für ihn passende Position gefunden, indem er also ihm den Oberbefehl über die Marine übertragen hat und er war gern in Italien, natürlich auch am Meer, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen.
1856 lernt der junge Erzherzog die belgische Prinzessin Charlotte kennen. Die Tochter von König Leopold I. ist 16 Jahre alt, Maximilian 24.
Er hat also Charlotte von Belgien geheiratet, die ja eine der reichsten Bräute in Europa gewesen ist.
Max ist in jeder Hinsicht eine Vollkommenheit. So vortrefflich, so fromm, so zärtlich. Ich genieße das Glück in vollen Zügen.
Sie ist klein, mir ist das recht. Sie ist brünett, ich blond. Das ist auch sehr gut. Sie ist sehr gescheit, das ist wohl etwas bedenklich. Allein ich werde mich schon drein finden.
Noch vor der Heirat im Juli 1857 ernennt Kaiser Franz Josef seinen jüngeren Bruder zum Vizeadmiral. Maximilian wird Generalgouverneur des Königreiches Lombardo-Venetien, das damals zu Österreich gehört. In Triest lässt der junge Erzherzog für sich und seine Charlotte ein Traumschloss bauen, Miramare.
Das ist also ein wunderbares Schloss direkt am Meer. Dort hat er sich auch seine Träume vom Herrschen und von einem Herrscherpalast in gewisser Weise verwirklicht. Geld war ja kein großes Problem. Und das Beste für sein Leben wäre es gewesen, dort den Rest seines Lebens zu verbringen, vermutlich.
Das von Österreich besetzte Oberitalien ist in jenen Jahren ein Pulverfass. Der Widerstand gegen das Haus Habsburg wächst. Separatisten wollen ein geeintes Italien. Maximilian sucht als Gouverneur nach einer demokratischen Lösung.
Mein Wesen und mein Individualismus missfallen meinem Bruder, wie Franz Josef mir ins Gesicht gesagt hat. Der Kaiser ist empört über meine liberale Gesinnung. Deshalb habe ich mich völlig zurückgezogen in den Frieden Miramares.
Maximilian ist wieder ohne Aufgabe. Er reist durch die Welt, baut weiter an seinem Traumschloss Miramare und träumt vom Herrschen. Zur selben Zeit schmiedet der französische Herrscher Napoleon III. Einen tollkühnen Plan. Ein Kaiserreich in Mexiko.
Napoleon hatte Interessen in Mexiko, vor allem Interessen, weil sehr viel Geld investiert dort hatte. Also die Schulden wurden zum Teil nur zurückgezahlt. Also Mexiko war ja eine Republik unter Benito Juárez, einem gewählten Präsidenten. Und Benito Juárez hat gesagt, dass er kann jetzt diese Schulden zunächst einmal nicht zurückzahlen. Und da hat Napoleon gemeint, man sollte dort eben einen europäischen Herrscher installieren.
Französische Truppen besetzen Mexiko. Im Oktober 1863 bietet auf Betreiben Napoleons III. Eine mexikanische Delegation in Schloss Miramare Maximilian die Kaiserkrone an.
Wer diese Monarchie unterstützt hat in Mexiko, das waren natürlich die konservativen Katholiken, Großgrundbesitzer, also die Leute, die eben Gegner des Benito Juárez waren, der ja ein Indio war und außerdem natürlich für soziale Reformen eingetreten ist, was auch nicht gerade im Sinne jetzt dieser reichen Oberschicht in Mexiko gewesen ist.
Nun tritt plötzlich der mexikanische Thronantrag an mich heran und mit ihm die Gelegenheit, auf ehrenhafte und gesetzliche Weise die schweren Bande einer tatenlosen Existenz, eines vergessenen Vegetierens auf immer zu lösen.
Der erste Aspekt ist, dass ihn seine Frau gedrängt hat, sie will unbedingt Kaiserin werden. Nicht? Und er natürlich auch irgendwo die Idee hatte, naja, in der Habsburger Monarchie ist es unwahrscheinlich, dass ich in der nächsten Zeit Kaiser werde, aber da gibt es eben eine Kaiserkrone, die ich erwerben könnte.
Wer hätte da, sage ich, nicht mit beiden Händen zugegriffen?
Der zweite Aspekt ist natürlich der, dass sowohl Napoleon III. Als auch natürlich insbesondere diese Delegation, die da aus Mexiko gekommen ist, ihm den Eindruck vermittelt hat, das Volk will mich.
Ich nehme die verfassungsgebende Macht an, welche die Nation mir anvertraut hat.
Dass das natürlich diese angeblichen Plebiszite, deren Ergebnisse er da übermittelt bekommen haben, also der, heute würde man sagen, eben Faked Reality gewesen sind.
Kapuzinermönch Albert von der Kaisergruft in Wien.
Man hat so getan, als würde das mexikanische Volk innigst danach lechzen und verlangen, dass er als Habsburger dort die Kaiserkrone annimmt und dort das Land regiert. Das war natürlich absolut anders.
Mexiko ist ein Hornissennest.
Sie werden euch ermorden.
Für seinen Herrschertraum verspricht Napoleon Truppen. Er leiht dem neuen Kaiser riesige Summen Geld. Österreich und Belgien stellen Freikorps zur Verfügung. Maximilian zaudert dennoch. Kurz vor der geplanten Abreise nach Mexiko am 14. April 1864 notiert er in sein Tagebuch:
Wenn jetzt einer käme und mir sagte, dass alles gescheitert sei, ich würde mich in mein Zimmer einschließen und tanzen vor Vergnügen.
Die Ankunft des Kaiserpaares in Veracruz Ende Mai 1864 ist wenig herrschaftlich. Keiner jubelt Maximilian und Charlotte in der heruntergekommenen Hafenstadt zu. Erst in Mexiko-Stadt werden sie gebührend empfangen. Die erste Nacht in seinem neuen Schloss Chapultepec verbringt Maximilian angeblich auf einem alten Billardtisch. Sein Bett soll völlig verwanzt gewesen sein.
Als ich nach Mexiko kam, hoffte ich, dass die Regentschaft und die französische Armee alles vorbereitet hätten, um es mir möglich zu machen, sogleich die großen Fragen der Reform und Neuordnung des Landes in Angriff zu nehmen.
Das Land war in einer Art Bürgerkrieg.
Bevor ich ins Land kam, konnte ich mich dem Glauben hingeben, dass mir das durch die mexikanische Anleihe zur Verfügung gestellte Kapital ausreichen werde, mir die Zeit zu geben, die Ordnung der Finanzen des Reiches abzuwarten. Kaum war ich jedoch angekommen, verflog diese Illusion.
Schon als Kind hat er sehr viel Geld ausgegeben, das er nicht hatte. Die Mutter Sophie, deren Liebling er war, hat das alles natürlich irgendwo dann finanziell abgedeckt. Aber in Mexiko gab es dann halt niemand mehr, der diese finanziellen Ausgaben abdecken konnte.
Das Schlimmste, was ich bis jetzt in diesem Lande fand, bilden drei Klassen. Die Richter sind korruptibel, die Offiziere kennen kein Ehrgefühl und dem Klerus fehlt die christliche Liebe und Moral.
Der mexikanische Traum vom Herrschen wird zum Albtraum. Der Staat ist bankrott, Maximilian kann den Sold für seine Truppen nicht mehr zahlen. Frankreich fordert seine Schulden zurück und will seine Soldaten abziehen. Napoleon bricht den einst mit Maximilian geschlossenen Vertrag.
Ich bin betrogen.
Die republikanischen Truppen unter Benito Juárez erobern Stück für Stück ihr Land zurück. Nach dem Ende des Sezessionskrieges in den USA unterstützt Präsident Lincoln Juárez mit Geld und Waffen. Die Lage in Mexiko ist schon 1866 für den Kaiser aussichtslos.
Das heißt, er ist da sozusagen ja nicht sehenden Auges, sondern wohl blinden Auges eher in eine Falle gelaufen, aus Naivität und Ehrgeiz.
Ich weiß, dass ich eine außerordentlich schwierige Aufgabe übernommen habe. Aber ich besitze den Mut, die Last zu tragen. Und ich werde aushalten.
Aber da hängt wieder etwas zusammen, das man in der habsburgischen Familie sehr häufig hat. Das ist meine Pflicht, die Ehre meiner Familie und die Ehre des Landes zu verteidigen. Irgendwann, wie man im Englisch so schön sagt, the golden moment slipped away. Nicht? Irgendwann war der goldene Moment, wo er noch hätte fliehen können, vorbei.
Kaiserin Charlotte reist im Sommer 1866 nach Europa und bettelt verzweifelt bei Napoleon und dem Papst um Hilfe für Maximilian. Vergeblich. Darüber sei Charlotte wahnsinnig geworden, wird es später heißen. Der Historiker Karl Wotzelker.
Papst sagt, ja, kann für ihn beten, nicht? Also das ist natürlich etwas, was ihr gar nicht geholfen hat. Also Soldaten hätten ihr geholfen oder Geld hätten ihr geholfen. Dann war sie auch in Frankreich, aber sie ist eigentlich gescheitert. Aber sie wollte versuchen, auf einer diplomatischen Ebene jetzt noch einmal Hilfe zu holen.
Querétaro im Mai 1867. Maximilian kämpft seine letzte Schlacht. Die republikanischen Truppen unter Benito Juárez belagern die Stadt. Am Ende müssen sich der Kaiser und seine Gefolgsleute ergeben. Der 34-jährige Maximilian und zwei seiner Generäle werden zum Tod durch Erschießen verurteilt.
Er wurde dann ins Kapuzinerinnenkloster von Querétaro gebracht und dort wurde er einbalsamiert. Diese Einbalsamierung ist aber komplett misslungen, denn es musste Monate später die Einbalsamierung noch einmal vollzogen werden. Und erst nach langwierigen Verhandlungen wurde dann der Leichnam mit der Novara unter dem Kommando des Admiral Degethoff nach Triest gebracht. Und von dort mit dem Galatrauerwagen nach Wien. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Einbalsamierung derartig miserabel gewesen ist, dass es schwer gewesen ist für die Mutter, ihn wirklich zu erkennen noch.
Man hat seine Mutter gesagt, das sei nicht ihr Sohn, das ist er nicht.
Bis heute hält sich deshalb hartnäckig das Gerücht, Maximilian sei damals auf dem Cerro de las Campanas bei Querétaro gar nicht erschossen worden. Angeblich habe es einen Deal zwischen dem Freimaurer Juárez und dem Freimaurer Maximilian gegeben.
Dass er also irgendwo freigelassen wurde, alles das ist natürlich nicht beweisbar. Das sind Dinge, die meiner Meinung nach eben in diesen Bereich der Vorliebe von Menschen für Verschwörungstheorien zu rechnen sind.
Zeitzeichen erinnerte Andrea Kart an Kaiser Maximilian I. von Mexiko, der heute vor 150 Jahren hingerichtet wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.